Amen, habe ich gerade eben gehört. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, so gerade im Lobpreis. Manchmal stehe ich dann hier und denke mir, das könnte jetzt noch eine Stunde so weitergehen. Gell? Manchmal ist man einfach so drin, von dem her, Alex, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns so durch diesen Lobpreis leitest, dass man noch so beseelt. Aber jetzt bin ich ein bisschen dran, wollen wir hoffen, dass der Herr es genauso segnet. Ihr Lieben, wir kommen gerade frisch von Ostern. Und ich möchte dich fragen, wie geht's dir? 3 Wochen danach. Bist du immer noch, der Herr ist auferstanden? Naja, nicht so ganz. Man merkt, Begeisterung kann ganz schnell auch wieder wegfallen. Und vielleicht ist es so ähnlich wie dieses Wetter. Vor ein paar Tagen 30 Grad, wir waren draußen, Tischtennis spielen, schöne Gemeinschaft im Garten und jetzt 3 Grad, Schneegriesel, der Alltag hat uns wieder. Der Herr ist doch auferstanden. Was ist oft los? Es ist die frohe Osterbotschaft, die der Herr uns gibt und dann ist wieder so Trübsal, schlechte Laune, Alltag, immer wieder da. Und damit sind wir nicht alleine. Auch den Jüngern damals ging es auch schon so. Und wir hatten die letzten, also heute und die letzten beiden Predigten von mir uns immer wieder angeschaut, was passiert eigentlich, wenn Jesus dir und mir begegnet. Und die erste Predigt, das war ja ein Ostersonntag, da hatte ich dich gefragt, und so war auch die Predigt überschrieben, was bedeutet Ostern für dich? Ist Ostern nur so ein Geschichtsereignis 2000 Jahre zurück? Oder erlebst du Ostern immer und immer wieder neu? Vielleicht auch zum ersten Mal. Und wenn du Ostern erlebst, dann, habe ich die These aufgestellt, ist Ostern das Ende der Tränen. Amen. Oder auch nicht. Das muss man erleben. Danach muss man sich ausstrecken. Ostern ist das Ende der Tränen. Ich habe natürlich auch gesagt, ich habe auch Talzeiten in meinem Leben. Und ja, immer wieder laufen mal Tränen. Und wir Männer haben den Kummer oft nach innen. Aber eins ist anders, wer Ostern kennt, der weiß, ich bin in Gottes geliebter Hand. Er hat seinen Sohn gegeben, der mich in seinen Händen hält, der was Gutes mit meinem Leben vorhat, der mich trägt, der mir zugesagt hat, ich bin bei dir bis an das Weltende, jeden Tag. Und wenn du das weißt in deiner Hoffnungslosigkeit, dann kannst du die Tränen wegwischen und sagen, Ostern ist auch mein Ende der Tränen, denn der Herr lebt. Amen, höre ich. Das ist die Osterbotschaft. Wow. Das war Ostersonntag. Den Sonntag drauf haben wir uns eine zweite Geschichte angeschaut, wie Jesus, also nicht dieser Maria begegnet, sondern seinen Jüngern. Und wie fühlten die sich nach all dem, was sie erlebt hatten mit Jesus? 3 Jahre lang voll Power, Jesus immer da, auf einmal ist er weg. Sie wissen zwar, er steht wieder auf, aber wann, wie? Und inmitten ihrer Not, völlig verbarrikadiert, sie hatten ja richtig Angst, hätte ja sein können, dass das, was Jesus passiert ist, auch ihnen widerfährt. Sie sperren sich weg. Sie isolieren sich. Und was passiert? Mitten in diesem Moment offenbart sich der Herr und grüßt sie, womit? Mit welchem Satz? Friede sei mit euch. Und wir haben uns angeschaut, wie wichtig Friede ist. In deinem und meinem Leben. Und wir merken oft, je mehr Wohlstand und alles Mögliche kommt, desto mehr Unruhe ist da. Und wir haben gemerkt, wie wichtig Frieden ist im Inneren. Und der Herr kommt und sagt, Friede sei mit euch. Und wir haben uns angeschaut, wie kann eigentlich Friede wachsen? Dieser Frieden, wir haben gesehen, in Galater 5 beschreibt er, es ist eine Geistesfrucht und Früchte wachsen, wenn ich sie nähre. Und wenn ich immer wieder beständig im Wort bin, Gemeinschaft pflege, immer wieder am Ringen bin, merke ich, der Friede wird größer. Und es ist ein Friede, den die Welt gar nicht kennt. Die Welt sagt, Friede ist immer dann, wenn meine Umstände in Ordnung sind. Wenn kein Krieg ist, ich gut versorgt bin und alles Mögliche, dann habe ich Frieden. Jesus sagt nein. Mitten im Sturm kannst du Frieden haben wie nichts anderes auf dieser Welt, unabhängig deiner Umstände. Denn ich bin da, in deinem Boot. Das sagt Jesus. Das war vor 2 Wochen und heute wollen wir uns eine dritte Geschichte anschauen, wie Jesus seinen Jüngern begegnet. Und diese Geschichte steht in Johannes. Johannes 21. Nur er spricht davon. Und ich möchte mal den Predigttext lesen. Johannes 21. Da heißt es in Vers 1, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Wer weiß, was das für ein See ist? Wie heißt der noch? Genau. Genezareth, See von Galiläa, hat also viele Namen. Wir wissen ihn, See von Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wird, und sogar Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Also, kleine Jüngerschaft ist zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, so, ich gehe fischen. Und dann sprechen sie zu ihm, weißt du was, Petrus, wir kommen mit dir. Da gingen sie hinaus, stiegen in das Schiff und fuhren raus. Gefischt wird nachts, sie fuhren also raus. Und was passierte? In dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht er zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der großen Menge an Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus so lieb hatte, zu Simon Petrus, das muss der Herr sein. Als nun Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff nur schleppend hinterher. In etwa 90 Meter, 200 Ellen lang, zogen sie das Netz mit den Fischen hinter sich her. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch und Brot obendrauf. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt aber noch her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz an Land voll großer Fische, 153 Stück, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer er denn ist, denn sie wussten, es muss der Herr sein. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das, so schließt Johannes, war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Das ist die Bibelgeschichte, der Predigttext. Und ich weiß nicht, was das gerade bei dir auslöst. Ich muss ganz ehrlich sein, ich muss sie noch oft lesen. Du kannst sie erstmal lesen als nette Geschichte. Vielleicht liest du und denkst dir, warte mal, da gab es doch schon mal so einen Fischfang. Wiederholt sich das? Und auf einmal, je öfter du liest und immer wieder einsteigst, merkst du, diese Geschichte ist so voller Bilder und macht eine Dimension auf über das Evangelium, da kannst du nur noch staunen. Und das wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen. Vielleicht starten wir damit. Was meint ihr, was haben die Jünger Jesu mit diesem See, dem See Genezareth, verbunden? Es war also ein See der Angst. Wir kennen die biblischen Geschichten, wie sie auf dem Boot sind. Schwerer Sturm kommt, sie nahezu Schiffbruch erleiden und richtig große Angst haben. Es ist so wie in dieser Geschichte eine Nacht, die kalt ist, ergebnislos. Was habt ihr gefangen? Nichts. Es ist aber auch ein Ort des absoluten Wunders. Die Jünger sind im Schiffbruch oder in großem Sturm. Auf einmal kommt Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Es ist also auch ein Ort des Kleinglaubens. Petrus steigt aus dem Boot raus und sagt, Herr, wenn du es bist, rufe mich. Er geht, sieht die Wellen und säuft ab. Und Jesus sagt, was zweifelst du? Warum hast du so kleinen Glauben? Glaub mir, ich bin wirklich da in deinem Leben, auch wenn die Wellen toben. Das alles ist der See Genezareth. Und da gehen die Jünger hin. Und es geht los mit, Petrus sagt, ich gehe fischen. Manche Bibelausleger sagen, okay, das liegt ja nahe, Jesus ist nicht mehr da, was machen wir jetzt? So wie hier, ja, der Herr ist auferstanden. So ein bisschen, na, die Freude ist vielleicht ein bisschen dahin. Und sie gehen zurück in ihren normalen Alltag und fischen. Ich teile es nicht. Weil es gibt zwei Bibelstellen, die genau klar sagen, einmal zum Beispiel die Engel zu Maria, fürchtet euch nicht, geht zu meinen Brüdern und sagt ihnen, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Ist ein Auftrag dahinter. Und die Jünger gehen nach Galiläa, wo der See Genezareth ist. Und da warten sie. Und das finde ich einfach so schön, sie sitzen nicht da und drehen Däumchen und sagen, ach Mensch, was sollen wir tun? Sondern sie gehen einfach ihrer Beschäftigung nach. Sie gehen einfach fischen. Sie leben einfach Alltag, so wie du und ich auch. Immer wieder hoffen wir, und ich hatte das auch als junger Christ immer, jeden Tag ein Wunder Gottes. Es muss einschlagen. Und dann redet man mit Leuten, die Jahrzehnte im Glauben sind und sagen, es ist auch ganz, ganz viel Alltag. Sie gehen fischen. Es ist ganz viel Alltag in unserem Leben. Nicht immer das ganz große Wunder. Sie gehen fischen. Und die Jünger sagen, die anderen, wir gehen mit. Und das ist dann so ein interessantes Ding. Sie warten in dieser Zeit, wo sie fischen gehen, auf Jesus. Sie wussten, sie sollen da hingehen, aber sie können diese Offenbarung Gottes nicht herbeizaubern, sondern sie müssen warten. Und immer wieder, Gertrud, da muss ich dich anschauen, als wir uns kennengelernt haben, hier vor 14 Jahren, waren wir so in einem Smalltalk und ich sagte zu ihr, ich bin so ungeduldig. Und Gertrud lacht und sagt, Markus, dann ist das Erste, was Gott dir beibringen möchte. Geduld. Warten. Die Bibel sagt, warten habt ihr nötig. Warten macht unseren Glauben oft stark. Und die Jünger warten. Sie wissen nicht, wann kommt er. Jetzt gleich, morgen, in 5 Jahren. Manchmal muss man warten. In dem Vertrauen darauf, Jesus kommt. Ich weiß also nicht, was es bei dir ist. Aber warten ist manchmal alles andere als schlimm, sondern Gott baut da genau deine Herzenswurzeln in die Tiefe. Also, die Geschichte geht weiter, sie fahren raus. Sie machen das, was sie immer gemacht haben. Sie sind Fischer, sie kennen sich aus, nachts sind die Fische weiter an der Oberfläche, man wirft das Netz rein, immer wieder, und wartet, bis die Fische kommen. Und dann kommen sie nicht. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben auch. Immer wieder denkst du, toll, bringt es überhaupt irgendwas, was ich hier mache? Macht das irgendeinen Unterschied? Da könnte ich kann hinschmeißen, das bringt doch eh überhaupt nichts. Ich kenne diese Fragen. Immer wieder. Manchmal im Dienst, manchmal mit mir selbst, manchmal mit anderen Menschen. Bringt das überhaupt was? Ja. Und wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Aber sie fragen sich, ist es kalt? Was mache ich hier? Und dann auf einmal heißt es, bricht der Morgen an. Dietrich Bonhoeffer hat immer gesagt, wenn die Bibel von der Nacht spricht, dann ist es immer diese Einsamkeit, diese Welt und all das. Aber es bricht immer wieder ein neuer Morgen an, wenn Herr Jesus in unser Leben bricht. Und da heißt es, und es wird Morgen. Und da heißt es, und Jesus steht am Ufer. Die Jünger wussten es noch gar nicht. Und der Predigttext sagt uns zu, Jesus sieht dich noch lange, bevor du ihn siehst oder suchst. Er sieht dich. Er weiß genau, was du fühlst in dieser Nacht. Wenn du dich hinterfragst, wenn Selbstzweifel kommen, er sieht dich. Er ist da. Und nach jeder Nacht bricht ein neuer Morgen da. Und Jesus steht einfach da und er sieht dich. Er ist da. Nur oft sind wir so in unserem Tunnel, versuchen so viel unsere eigenen Leistungen und fangen nichts. Nichts. Und Jesus ist da, er sieht. Und wie spricht er sie an? Kinder. Habt ihr denn nichts zu essen? Und dieses Kinder ist also nicht so ein, ihr Kleinen da unten, überhaupt nicht, sondern spricht von absoluter Vertrautheit. Das kann ein Vater zu seinen Kindern sagen. Jemand, der von der Autorität höher steht. Es ist ein Ausdruck völliger Wertschätzung mit dem Herzen. Er spricht sie an Kinder. Er ruft dich und mich immer wieder. Habt ihr denn nichts zu essen? Und dann dachte ich, wird mich die Frage triggern, weil sie impliziert ja ein Nein. Gott versucht aber nicht, sondern er will ihn einfach nur aufzeigen, was Sache ist, wenn er nicht dabei ist. Wenn Gott nicht dabei ist, dann fängst du nichts. Wenige Kapitel davor, Johannes 15, Vers 5, da sagt er, getrennt von mir, das ist Gleichnis vom Weinstock, könnt ihr wie viel tun? Nichts. Darum bleibt eng mit mir verbunden. Habt ihr denn nichts gefangen? Und diese Frage, die hat mich so tief berührt, wo ich echt gedacht habe, wie schön ist es immer wieder, wenn wir in den Bibel, also wenn wir in die Bibel schauen, auf einmal der Herr so klar spricht, hast du nichts gefangen, und er mir auf einmal den Spiegel vorhält und auf einmal Bibelverse kommen wie, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn wenn du schwach bist, dann bist du stark. Er sagt, ich hoffe, dass du erkennst, dass du vor mir immer mit leeren Händen stehst. Wenn du diese Erkenntnis hast, dann werde ich reich segnen. Solange du immer noch versuchst aus eigener Kraft, und das mache ich, und noch eine Nacht und noch eine Nacht und noch eine Nacht, es kommt so wenig bei rum. Sagst du, Jesus, stimmt, ich stehe leer vor dir. Dann kommt in dein Leben, er bricht durch und bringt Segen in Hülle und Fülle. Und diese Frage, hast du denn nichts? Die fragt mich, Markus, wie ist es um dich bestellt? Vertraust du dir immer noch so sehr, deiner Kraft, Engagement und dies und das? Oder schaust du nur auf mich, der da steht an deinem Lebensufer und dich zuruft, Kinder, Markus, komm her. Und dann sage ich, stimmt, Herr, immer wieder will ich genau das erkennen. Ich darf leer vor dir, mit leeren Händen kommen und du schenkst voll ein. Was für ein Friede, was für ein Zuspruch. Habt ihr denn keinen Fisch, habt ihr denn nichts zu essen? Ohne mich könnt ihr nichts tun. In den Seligpreisungen bringt Jesus es auf den Punkt. Da heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die einfach für sich erkennen, ich brauche diesen Jesus. Die einfach sagen, ich kann nichts hinzubringen. Ich bin geistlich so arm, ich brauche nur dich. Und du wirst mit Ehren aufgenommen. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte. Ich hoffe, dass sie dich genauso berührt. Hast du keinen Fisch? Er fragt dich. Immer wieder mit Fragen. Möchtest du es immer noch auf eigene Kraft probieren? Glaubst du mir immer noch so wenig? Warum hast du so einen kleinen Glauben? Möchtest du nicht nochmal neu anfangen, durchstarten? Und dann kann ich sagen, ja, Herr, ich stehe wirklich leer und ich fange neu an. Und dann wirfst du dein Netz neu aus und es ist voll. Und so geht die Geschichte weiter. Jesus spricht sie also an. Sie sehen, ohne ihn können sie nichts tun. Und auf einmal gibt er ihnen einen Auftrag. Werft das Netz erneut aus auf der rechten Seite. Was würden wir oft tun in unserem Verstand? Pff, was soll das ändern? Ob ich jetzt links oder einen Meter weiter rechts auswerf? Ich bin hier Profi, Berufsfischer. Ich mache das mein ganzes Leben. Was soll das? Aber offensichtlich muss so eine Autorität in diesem Satz drin gewesen sein, dass erfahrene Männer nach einer wirklich langen, erfolglosen Nacht das Netz neu auswerfen. Und sie werfen es aus. Und das Netz ist voll. Auf einen Schlag. Es ist berstenvoll. Die Bibel zeigt uns auch hier wieder so eine neue Dimension auf. Warum die rechte Seite? Da gibt es also Riesenauslegungen und so weiter, aber oft ist die rechte Seite steht für Gottes Macht und Autorität. Der Querverweis dazu ist, und Jesus wird zurück zum Vater in den Himmel aufgenommen und er setzt sich zu seiner Rechten, wo er regiert. Die Seite der Macht. Aber es ist auch eine Seite der Verheißung und des Segens. Also, er wirft es rechts aus. Aber nicht unbedingt die Seite ist es, worauf wir zu gucken wollen, sondern der sie beauftragt. Es ist die komplett selbe Situation. Und das Ergebnis ist ein völlig anderes. Warum? Weil Menschen es nicht aus eigener Kraft probieren, sondern im Auftrag Gottes. Und das Netz wird voll. Die Jünger hätten auch sagen können, du, inzwischen ist Tag, morgen oder heute Nacht werden wir es rechts auswerfen. Nein. Mitten in unmöglichen Umständen. Absoluter Segen. Und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen, wo war so dein letztes Gotterleben, wo du gesagt hast, das ist doch der Herr. Oder wo du gemerkt hast, ich mach und mach und mach. Und es bringt nichts. Und der Herr will eigentlich nur sagen, komm im Glauben zu mir. Ich möchte die Last deines Lebens tragen. Wann war das? Wann hast du das letzte Mal gesagt, Herr, du bist es, der mich anspricht? Oder vielleicht kennst du das auch, wo man so in seinem Tunnel der Verzweiflung und der Erfolglosigkeit Gott gar nicht mehr sieht. Die Jünger auch. Sie wussten noch gar nicht, dass der sie ruft, Jesus ist. Die machen es einfach. Und auf einmal stellen wir im Nachgang fest, wow, stimmt, Jesus hat mich gerufen, er war es. Manchmal habe ich das hier in der Gemeinde schon erlebt. Manchmal in einem Lobpreislied, manchmal in einer Predigt und manchmal durch Glaubensgeschwister hier, Ich kam mit so einem Flansch in den Gottesdienst, mega blöde Lebensumstände, habe gar nichts mehr erwartet. Ja, soll das heute ein Wunder passieren in diesem Gottesdienst? Und hat mich nicht mal der Gottesdienst berührt. Und dann kommt ein Glaubensgeschwisterchen auf mich zu und sagt, hey Markus, ich sehe, dir geht's nicht gut. Wollen wir beten? Und wir kommen ins Gespräch. Und auf einmal bin ich wieder zu Hause und denke mir, wow, durch ihn ist mir Jesus begegnet. Ich habe es erst gar nicht erkannt. Aber er sprach Wahrheit in mein Leben. Gab mir neuen Mut oder Hoffnung oder sonst was. Oft ist diese Erkenntnis erst danach. Es war doch Jesus, der da ist, der mich gerufen hat. Ihr Lieben, diese Nacht, von der wir hier so viel gesprochen haben, das ist ganz viel Alltag. So wie bei den Jüngern ist es ein Ort oft des Kleinglaubens, des Zweifels, der Angst, aber auch der Wunder. Das ist unser Leben. Ganz oft in unserem Leben müssen wir warten. Da passiert nicht dieser Mega-Durchbruch. Und ganz oft machen wir immer und immer wieder das Gleiche. Ich kann 100 Bewerbungen schreiben. Und auf einmal bei der 101. kommt das Wunder. Der Herr sagt, befiehl es mir an, wirf das Netz aus und es kommt. Oder so oft beten wir für Menschen, für Verbesserung unserer Umstände oder sonst was. Es ist oft das Warten. Aber es gilt genauso, es kommt der Morgen und Jesus steht am Ufer. In jeder Situation deines Lebens steht er da. Er sieht dich, er kennt dich und er ruft dich. Und wenn du darauf reagierst, dann gibt er in der Regel auch einen Auftrag. Wirf es rechts aus. Wirf es erneut aus. Halte fest am Gebet. Bring trotzdem deine Gebetsnetze aus. Liebe weiterhin. Hab keine Angst, ich bin da. Mach weiter. Das ist das, was Johannes uns in dieser Bibelgeschichte sagen möchte. Sie warfen also aus, das Netz war rappelvoll. Und in dem Moment erkennt Johannes, das ist der Herr. Dieses Riesenwunder. Es ist der Herr. Und Petrus, er müsste es doch eigentlich wissen. Er hat es selber erlebt, als er berufen wurde. Jesus geht an den See, ne, predigt vom Schiff aus und sagt, jetzt fahr noch mal ein bisschen weiter raus, wirf mir die Netze aus. Er macht es, reicher Fischfang. Und wie reagiert Petrus zum ersten Mal? Herr, geh von mir, denn ich bin ein Sünder. Er erkennt sofort Gottes Autorität. Jetzt schon wieder. Er muss es doch eigentlich wissen. Aber es ist Johannes, der es sieht. Der Jünger, der Jesus so lieb hat. Ich habe mir immer wieder gedacht, manchmal ist es gerade die Liebe, die unsere Augen öffnet. Manchmal ist es oft die Liebe zu Jesus, die immer wieder ihn in unterschiedlichsten Situationen in meinem Leben erkennen lässt. Johannes gehen die Augen auf. Er sieht, es ist die Liebe. Er geht hin. Und Petrus sagt, was, der Herr? Und ihm war der Erfolg egal. Er hätte sagen können, 153 saftig fette Fische, die versorge ich erstmal. Völlig egal. Er kleidet sich an, springt ins Wasser und eilt zu Jesus. Er sagt, das Einzige, was ich will in meinem Leben, das bist doch nur du. Auf dich warte ich. Und das wünsche ich uns allen so sehr. In den Niederlagen wie in den großen Erfolgen. Renn immer zu Jesus. Mach es wie Petrus. Immerhin. Jesus, danke. Durch dich habe ich Erfolg haben dürfen. Sind die Netze voll? Ist eine Gebetserhöhung passiert? Ist egal was. Aber auch gerade in der Dunkelheit. Sei dir immer wieder gewiss, Jesus steht am Ufer und er ruft dich. In jedem Bereich. Er ruft. Er steht da. 153 ist wieder so eine interessante Zahl. Warum schreibt er nicht, es waren viele? Oder eine Tonne? Oder keine Ahnung. Und viele Bibelausleger sagen, das Wort Gottes ist so voll. Also man kann auch in dieser Zahl so tief eintauchen. Ich möchte es bewusst nicht. In einer Sache sind sich alle Ausleger einig. 153 war damals die bekannte Zahl aller Fischarten. Mehr Fische kannte man damals. Es waren 153 verschiedene. Und hier fangen sie 153. Und der Querverweis dazu ist, ich mache euch zu Menschenfischern und sende euch zu allen Völkern. Ist also ein Bild, dass er sagt, hier in diesem Fischfang bringe ich euch ein für alle Mal etwas bei. Ich beauftrage euch. Ich, sagt Jesus, bin es, der euch sendet und ich allein bringe den Segen. Das Einzige, was du machen brauchst, ist immer wieder dein Netz auszuwerfen, mir zu folgen. Und es werden alle Nationen, jeder Mensch hat einen Platz beim Herrn. 153. Jesus fragt sie, habt ihr denn keinen Fisch? Er ruft sie ans Ufer und was ist da? da ist schon Fisch und Brot. Er hätte ihren Fisch gar nicht gebraucht. Aber dieses Wunder machte für sie, dass sie sehen, seht ihr, ich bin unter Kontrolle. Wenn ich in dein Leben hineinspreche, kommt Segen. Und er sagt, setzt euch zu mir und esst. Und was macht er? Er dankt und er verteilt. Und ich glaube, die Jünger müssen sofort an die Geschichte gedacht haben, die auch da passierte, die Speisung der 5000. 5 Brote, 3 Fische, 5000 Leute, viel mehr. Wie sollen wir sie satt machen? Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Was macht Jesus? Er dankt und er teilt aus. 12 Körbe bleiben übrig. Wir erinnern uns an dieser Geschichte, er dankt und teilt aus an das Abendmahl. Derselbe Wortlaut. Jesus lädt also nicht nur ein zum Frühstück, sondern er lädt ein in allertiefste Gemeinschaft. Und das haben wir, wenn wir im Abendmahl feiern, gedenken wir genau das. Er hat sein Leib gegeben, damit ich leben darf. Der neue Bund wird eingeführt durch das vergossene Blut, was wir durch das Trinken des Saftes oder des Weines feiern. Er lädt ein in innigste Gemeinschaft. Kommt her, ich habe das Mahl bereitet. Und dann stelle ich mir die Situation so vor, eine wirklich ekelhaft kalte, erfolglose Nacht. Die Leute sind müde und dann ist da jemand, der ruft sie, vertraut, Kinder. Er ruft dich jetzt vielleicht bei deinem Vornamen. Und er sagt, ich habe hier Feuer gemacht, wärm dich auf. Vielleicht denkt sich auch Petrus, an so einem Feuer stand ich schon mal. Habe Jesus 3-mal verleugnet, aber er lädt mich ein. Dann ist es deine Geschichte, wo du sagst, egal ob du versagst, macht jeder von uns. Er lädt dich immer wieder neu ein. Komm, wärm dich. Und du siehst, er hat alles vorbereitet. Er sagt, ich weiß, was ihr benötigt. Hier liegt der Querverweis, ist Matthäus 6. Sorgt euch um nichts. Ich weiß, was ihr alles braucht. Ich will es euch geben. Das Einzige, was ich von euch verlange, ist, trachtet nach meinem Reich und alles andere wird euch zuteil. Stark. Das ist die Situation. Und sie essen zusammen. Und er sagt sogar, bringt noch von eurem Fisch. Er sagt, es ist wunderbar, dass durch mich ihr auch noch, bringt es her, wir wollen alles genießen, wir wollen es feiern. Er ruft. Und so merken wir, diese Geschichte ist so voll. Man könnte immer weiter einsteigen in das, was Jesus uns sagen möchte, durch diesen Fischfang. Vieles von dem, was ich gesagt habe, ist für dich und mich persönlich. Du kannst also vielleicht dich fragen, ist mein Leben gerade in dieser Not, in dieser Nacht? Dann möchte ich dir zusprechen, dieses Ufer. Jesus steht da und er ruft dich. Und er gibt dir Brief und Siegel, wenn du ihn wieder anvisierst, zu ihm gehst, so wie Petrus hineilst, wird der Segen wieder kommen. Der Herr ist wirklich da, er kümmert sich. Oder du sagst, ich fühle mich so fruchtlos, was bringt das alles? Dann möchte ich Mut machen, wirf immer weiter die Netze aus. Und vielleicht sagt Gott irgendwann, mach es so oder so. Und es passiert. Einfach so. Oder du sagst, ah, dieses Warten. Dann sprich mit Gertrud, sie wird dir raten. Geduld musst du üben. Weil du auf einmal merkst, das macht den Glauben stark. Und vielleicht ist es manchmal im Warten, zack, auf einmal ist Gott da. Diese eine Predigt, das eine Lied, diese eine Begegnung. Jesus hat gesprochen, gib mir allen Mut, den ich brauche in meiner Situation. Jetzt können wir aber dieses Bild noch größer machen auf unsere Gemeindesituation auf der ganzen Welt. Diese Geschichte, was Jesus oder Johannes da sagt, er sagt, dieser See Genezareth steht für diese Welt. Du und ich und alle Gemeinden, alle Hauskreise und überall, wo sich Menschen treffen, die fahren auf diesem Schiff in eine dunkle Welt. So beschreibt sie die Bibel auch. Und es ist eine Welt voll Sturm, manchmal voll Angst, manchmal von Hoffnungslosigkeit und Kleinglauben. Aber er sagt, ich bin mitten bei euch, ich stehe am Ufer. Und ich rufe euch zu, ich gebe euch einen Auftrag. Werft ihr das Netz des Evangeliums aus. Denn ich habe euch beauftragt, und das passiert unmittelbar nach dieser Geschichte, lesen wir Matthäus 28, da geht Jesus mit den Jüngern auf den Berg und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und ich sende euch jetzt aus. Macht zu Völker, also in die Völker, ne, predigt, tauft sie, lehrt sie und so weiter. Das ist der Auftrag an die Jünger. Der See Genezareth ist die Welt. Wir schippern hinaus in eine dunkle Welt und Jesus sagt, ich bin dabei. Wirf du es aus. Und wir merken, es ist oft Kampf. Und manchmal denke ich mir, wie ergebnislos sind auch manchmal Gemeinden. Wir auch. Manchmal gibt es Wartezeiten, wo sagen, passiert denn überhaupt was? Dann kann ich sagen, komm, ich gehe in eine andere Gemeinde, da ist viel mehr los. Und Gott sagt, ich muss euch beibringen, Geduld zu haben. Denn es kommt mein Auftrag, ihr werft die Netze aus und es passiert. Veränderung, sofort. Wow. Manchmal ist es Warten. Gott hat es unter Kontrolle. Auch diese Gemeinde. Und jeder andere auch. Ihr Lieben, und Gott spricht. Kommt zu mir. Zu dir und mir heute Morgen. Zu jedem Menschen. Er spricht in deine Nacht. Und er spricht zu uns auch als Gemeinde. Wollen wir, so wie er sagt, Friede mit euch. Ihr sollt Frieden haben mitten in der Nacht, mitten im Sturm. Denn ich bin da. Ich sitze mit euch in diesem Boot oder warte an diesem Ufer. Können wir mitgehen? Können wir wirklich diesen Auftrag erfüllen, Liebe in die Welt zu bringen? Durch Worte, durch Taten einen Unterschied machen? Unvorstellbar schön. Dieses Bild geht noch weiter. Und irgendwann, Dietrich Bonhoeffer sagte das auch mal, steht Jesus ein letztes Mal am Ufer, nämlich wenn meine irdische Reise ein Ende findet und ich an diesem goldenen Tag ankomme, da ruft er mich. Sag Markus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und dann darf ich bei ihm sein, auf ewig, und mit ihm das Mahl feiern. Unvorstellbar schön. Wir merken also Johannes 21 voller Bilder, voller Tiefe, voller Power Gottes in dein und mein Leben. Ich möchte also einmal noch wiederholen, der auferstandene Jesus offenbart sich in der Regel immer in unserem Alltag. Es gibt natürlich super Ereignisse, klar, können wir auch suchen, aber der Normalfall ist, er begegnet dir im Alltag. Und manchmal auch nur so klein, dass du es erst gar nicht merkst. Aber eben später denkst du, es war doch der Herr. Manchmal ist es so klein, aber jedes Mal darfst du erleben, es bricht ein neuer Tag an, in jeder Notsituation, der Herr steht da und wartet auf dich. Der Auferstandene ist die letzte Erkenntnis, füllt immer unsere leeren Netze. Wenn wir eins begriffen haben, ich bin arm, ich habe nichts zu bringen außer leere Hände. Und dann sagt er, endlich, Markus, hast du es begriffen. Und dann füllt er auf. Jesus füllt die Netze auf und feiert innigste Gemeinschaft mit dir. Ihr Lieben, wir werden jetzt gleich ein Vortragslied hören von Alex. Und vorhin, wie wir so im Lobpreis waren oder jetzt auch mit den Gedanken der Predigt, möchte ich dich einfach einladen, visier Jesus neu an. Ich kenne, wie gesagt, deine Situation nicht. Mach wie Petrus, spring hinein, schwimm hin und sag, Jesus, ich will nur zu dir. Oder du sagst, okay, ich habe heute gehört, ich gebe nicht auf, ich werfe meine Netze weiter ein, egal. Aber triff eine Entscheidung. Mach es persönlich. Und du wirst merken, der Morgen kommt, Jesus steht am Ufer. Amen.